Herzlich willkommen bei Digitale Optimisten. Ich bin Alex und in diesem Podcast hörst du smarte Geschäftsideen und wie du sie erfolgreich machst. Ich habe im Sommer eine kleine Grillparty hier in Berlin gemacht und da hat jemand Würstchen mitgebracht. Das, ja, soweit nichts Besonderes, aber die Würstchen waren nicht aus tierischen Proteinen. Auch das ist mittlerweile nichts mehr Besonderes, dass Würstchen aus Pflanzenproteinen sind. Ich bin aber ganz ehrlich, so richtig lecker haben die mir nicht geschmeckt. So, jetzt kann es sein, dass ich einfach die falsche Marke erwischt habe und ich glaube, einige von meinen Freunden schwören auf die Rügenwalder Produkte. Aber zumindest die Würstchen haben mir nicht geschmeckt. Es gibt aber trotzdem eine ganze Reihe von Menschen, die alternatives Fleisch sehr wohl sehr lecker finden. Angeblich kaufen ein Drittel aller US-Haushalte schon pflanzenbasiertes Fleisch, zum Beispiel Beyond Meat oder Impossible Burger. Heute interviewe ich jemanden, der es besser wissen muss als ich. Es ist Ann-Sophie Mertgen, die vor etwa 2 Jahren Micromeat in Monterrey, Mexiko, of all places, gegründet hat. Obwohl die Company erst sehr jung ist, war sie schon im Y Combinator, dem wahrscheinlich berühmtesten Startup Accelerator der Welt, wo auch so Firmen wie Airbnb oder Dropbox gestartet sind, mehr oder weniger. Ich wollte unbedingt mit Ann-Sophie sprechen, um zu verstehen, was den Y Combinator so an ihrem Startup interessiert hat, dass er sie aufgenommen hat, wie dieser boomende Markt für alternatives Fleisch überhaupt funktioniert und besonders, wo weitere Ideen für Unternehmer vielleicht für dich liegen. Aber erstmal lernen wir Ann-Sophie ein bisschen kennen, denn sie ist nicht die typische Gründerin. Aber bevor ich zu viel erzähle, ab ins Gespräch. Viel Spaß mit dieser Folge Digital Optimisten mit Ann-Sophie Mertgen von Micromeat. Ann-Sophie, herzlich willkommen bei Digitale Optimisten. Wo erreiche ich dich?
Ich bin gerade in Monterrey in Mexiko und ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja klar, ich freue mich schon die ganze Zeit, dass du Teil von Digital Optimisten wirst. Und die Tatsache, dass du in Mexiko bist, finde ich ganz spannend, denn du bist Anfang, wenn ich das richtig verstanden habe, bist du Anfang 2020 nach Mexiko gezogen, um eine akademische Stelle anzunehmen. Und ich kann mir nur vorstellen, wer Anfang 2020 aus Europa irgendwo hinzieht, der hat das ein Problem, nämlich Covid. Alles kommt zu erliegen. Hast du dir gedacht, oh fuck, warum habe ich das gemacht?
Es war eine interessante Zeit, definitiv. Ich bin sogar noch Ende 2019 nach Mexiko gekommen. Also ich hatte ein paar Monate, bevor die Pandemie angefangen hat. Aber trotzdem, ja, also als es angefangen hat, niemand wusste, wie lange es geht, wie weit es geht. Wird es Flüge geben, dass ich nochmal nach Hause komme? Die deutsche Botschaft hier in Mexiko hat angefangen, Flüge zu organisieren, um die Leute heimzuholen quasi. Ich habe damals auch dann mit denen gesprochen, aber es war wohl nur für Touristen gedacht, nicht für Leute, die hier wohnen. Und naja, das Gute war, dass ich bin ja mit meinem Freund, der Mexikaner ist, nach Mexiko gekommen. Und also ich war nicht ganz alleine, ich war mit ihm und seine Familie ist hier und wir waren dann auch am Anfang der Pandemie mehrere Monate bei seiner Familie. Und ja, also das ging dann schon. Aber ganz am Anfang war es schon erstmal ein bisschen scary.
Gell? Ja, ich bin damals zu der Zeit von San Francisco zurück nach Deutschland gegangen. Und das war auch da ziemlich komisch. Ja? Wenn ich überlegt hätte, wir wären da noch in San Francisco. Das wäre ein bisschen, das war einfach eine scary Zeit. Gerade mal 2 Jahre her, aber man vergisst es schon ein bisschen. Lass uns mal auf den einen Teil meiner Frage eingehen, nämlich, dass du eine akademische Stelle angenommen hast in Monterrey in Mexiko. Du bist nämlich ein Doktor in Biomedical Engineering und auch Biointerfaces steht irgendwie dabei. Ja, also ich sag mal ganz kurz, was du gemacht hast. Korrigier mich. Du hast einen Bachelor gemacht in Erlangen-Nürnberg, in eben dem Fach. Du hast einen Master in London gemacht. Dann warst du zum PhD in der Schweiz und jetzt lebst du in Mexiko. Du bist also gerne unterwegs, ja?
Ja, doch, gefällt mir, neue Kulturen irgendwie kennenzulernen. Und zwar nicht nur so zum Urlaub machen, sondern wirklich dort wohnen und ja, ein bisschen mehr in Tiefe kennenlernen, die Sprachen auch vertiefen etc. Und naja, in der Schweiz war das natürlich nicht so ganz der Fall, weil in dem Teil, wo ich war, sprechen sie Deutsch oder Schweizerdeutsch, was am Anfang auch sehr schwierig war, um ehrlich zu sein, das zu verstehen. Aber im Endeffekt trotzdem konnte ich meine eigene Muttersprache dort sprechen. Kultur war trotzdem ein bisschen anders, obwohl es sehr nah in Deutschland ist. Also das war auch interessant. Aber ja, gefällt mir gut. Und akademische Laufbahn dazu zu verwenden, rumzukommen, ist eigentlich ganz gut, weil das ganz gut gesehen wird, wenn man weiterzieht und verschiedene Universitäten anguckt. Und außerdem habe ich auch geschaut, dass ich an die guten Universitäten hier in Europa komme. Dass ich dann nach Mexiko gegangen bin, hatte viel mit meinem Freund / jetzt Mann zu tun. Der wollte damals zurück nach Mexiko, um auch ein Startup zu starten tatsächlich. Ich war so dabei, mein PhD zu beenden und dachte, why not? Und habe auch ziemlich einfach diese Stelle an der Universität dort gefunden und hat alles ganz smooth geklappt, dass ich dann fast einen Monat, nachdem ich mein PhD verteidigt habe, nach Mexiko gegangen bin.
Du hast Biomedical Engineering studiert und da auch promoviert. Ich konnte damit nicht ganz so viel anfangen. Es hört sich so ein bisschen an wie früher, wann war das in den 90ern, Dolly, das geklonte Schaf. Ja, aber ich mag damit auch falsch liegen. Sag mir doch mal, und für alle Hörer, die damit nichts anfangen können, was ist, vielleicht in einfachen Worten, was ist Biomedical Engineering?
Ja, also in Deutschland heißt es tatsächlich auch, also an der Uni in Erlangen, wo ich studiert habe, heißt es Medizintechnik. Ich habe es als Biomedical Engineering übersetzt und so heißt es im Ausland, der Studiengang. Also es ist eine Mischung aus Medizin und Ingenieurwesen. Hauptsächlich ist es eigentlich, man studiert Ingenieurwesen und ein paar medizinische, biologische Fächer nebenbei, um zu verstehen, wie man Ingenieurwesen gut für die Medizin anwenden kann. Es gibt dann verschiedene Vertiefungen. Man kann sich mehr in Richtung Informatik spezialisieren, um so Radiografie-Anwendungen, MRI, CT und sowas, die Bildqualität zu verbessern und etc. Musste ich auch recht viel darüber lernen im Studium, war auch recht spannend. Aber worauf ich mich mehr spezialisiert habe, war so Implantate und Tissue Engineering, Regenerative Medicine. Und das ist tatsächlich so ein bisschen related zu Dolly. Also im Tissue Engineering Regenerative Medicine spezifisch versuchen wir Gewebe, wie sie im Körper wachsen, nachzuzüchten, aber halt in vitro im Labor. Und ja, es geht dann so ein bisschen in die Richtung.
Also ist das dann zum Beispiel für Menschen, die vielleicht Brandwunden haben, deren Haut nachwachsen muss oder auch vielleicht sogar Organe, die krank sind? Sind das so Anwendungsfälle, die man da macht?
Genau. Das ist exakt das, was Tissue Engineering Regenerative Medicine erreichen will. Gewebe, die krank sind, aus was für Gründen auch immer, eben zum Beispiel Brandwunden, sonstige Wunden oder defekte Organe, die entweder aus was weiß ich, für Gründen nicht mehr so funktionieren, wie sie sollten, oder sie hatten Krebs und ein Teil musste rausgeschnitten werden, etc., um diese Löcher wieder zu füllen und das Gewebe zu regenerieren. Genau daran arbeitet Tissue Engineering und Regenerative Medicine.
Wow, okay. Das hört sich, also mal eine ganz dumme Frage, wie geht das? Also ich bin ja wirklich ein Laie, ja? Ich habe meine ganze akademische Laufbahn in Wirtschaftswissenschaften verbracht, deshalb habe ich da wirklich gar keine Ahnung, aber heißt das, dass man dann Zellen zum Wachsen anregt, um dann neue Hautpartien wirklich, und dann ist da eine Petrischale, wo dann so wirklich eine Hautpartie sozusagen dann entsteht? Also wie sieht das aus in so einem Labor? Vielleicht kannst du es ganz dumm erklären, aber ich bin da wirklich wie so ein naives Kind, weil ich es einfach nicht weiß, wie das da abläuft.
Ja, klar. Also ein Gewebe besteht im Groben aus Zellen und sogenannten extrazellulärer Membran. Das ist quasi wie so ein Gehäuse, wo die Zellen drin wohnen. Das ist so ein dreidimensionales.
Das kenne ich noch aus dem Biobuch, ne? Und die Mitochondrien, das ist die Kraftzelle. Das war
Kinghausen, oder? In der Zelle drin.
Okay, genau, ach Gott, alles falsch.
Teil von der Zelle.
Okay, sehr gut, mach einfach weiter.
Also Man hat ein dreidimensionales Gerüst aus dieser extrazellulären Matrix. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie Jello, so Gelatine oder so. So eine Konsistenz hat es. Und in diesem Gerüst drinnen wohnen die Zellen und haben zusammen, also die interagieren auch ganz viel miteinander, um zusammen und kommunizieren sozusagen, um dann zusammen eine Funktion auszuführen. In der Haut zum Beispiel ist die Funktion, von der Umwelt zu schützen. Mhm. Also so diese Barriere zwischen was draußen ist und was im Körper ist, zu erfüllen. Und das sind dann sehr spezialisierte Zellen in dem Fall, die gut im Kontakt mit Haut sein können, mit Luft sein können. Die meisten Zellen können sterben sofort, wenn sie in Kontakt mit Luft sind zum Beispiel. Und ja, genau. Also was wir dann im Labor machen, ist, wir züchten auf der einen Seite Zellen und wir versuchen, diese dreidimensionalen Gerüste, diese extrazelluläre Matrix zu optimisieren außerhalb vom Körper, sodass die Zellen, wenn wir die dann nehmen und in diese oder auf diese Matrix setzen, dass die gleiche Funktion erfüllen wie im Körper. Und dann hat man so ein dreidimensionales Gerüst. Das kann ein Hautstück sein. Und das kann man dann auf die Wunde drauflegen und hoffen, dass sich das integriert mit der originalen Haut.
Wow, Wahnsinn. Echt interessant. Jetzt haben wir gerade gesagt, dass du während Corona mehr oder weniger nach Mexiko gegangen bist. Viele Leute sind während der Zeit, als dann Corona kam, die Lockdowns kamen, sind so ziemlich abgeslackt, ja, Jogginghose und Netflix. Nicht so bei dir. Du hast nicht abgeslackt, du hast ein Startup aufgebaut, ja, in der Zeit. Und hast, wenn ich das richtig verstehe, hast gesagt, jetzt ist eine perfekte Zeit, um was aufzubauen. Wo hast du die Energie hergenommen, ein Startup zu bauen in der Zeit?
Also, ich hatte das Glück, dass ich durch die Pandemie sehr viel Zeit gewonnen habe. Das Labor wurde komplett, also an der Universität wurde alles komplett dicht gemacht. Das heißt, ich konnte nicht ins Labor gehen, Experimente machen wie normal und hatte plötzlich sehr viel mehr Zeit. Und die Zeit habe ich genutzt, um auf der einen Seite habe ich mit ein paar Leuten da aus Monterrey und Ciudad Juárez, wo wir am Ende mit der Familie von meinem Freund waren, wie so viele Medizintechniker, wir haben versucht, auch eine Beatmungsmaschine zu basteln, die günstig wäre und einfach nachzubauen mit einfachen Materialien, die, weil Supply Chains waren ja auch alle sehr betroffen in der Pandemie, also wie wir das ja so einfach wie möglich nachbasteln können. Das Projekt ist irgendwann gestorben, weil irgendwann brauchte man auch die Beatmungsmaschinen gar nicht mehr so viel etc., aber das war so das Erste, womit wir uns viel beschäftigt haben, als wir viel Zeit hatten. Und dann habe ich die Zeit genutzt, um einfach in neue Themen mich einzulesen etc. Und da bin ich vor allem auf kultiviertes Fleisch gestoßen, was eine andere Art von alternativen Proteinen ist, wie man Fleisch ersetzen kann. Und ich fand das extrem spannend, weil es quasi Tissue Engineering ist, also das, was ich meine ganze akademische Karriere lang gemacht habe. Und es, also wenn wir das endlich irgendwann auf den Markt bringen, kann das einen enormen Impact auf die ganze Welt und auf Tiere und uns bringen. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und deswegen habe ich beschlossen während der Pandemie, dass ich irgendwie, zu dem Zeitpunkt wusste ich erstmal am Anfang natürlich noch nicht genau wie, aber dass ich irgendwie meine Karriere auf dieses neue Thema umschichten will. Mhm. Und ein bisschen, also so ein halbes Jahr in die Pandemie hinein, habe ich dann auch bei ein paar Konferenzen zu dem Thema mehr gelernt, was die genauen Probleme sind und ein paar Monate später eine Idee gehabt, wie man eins der Probleme lösen kann. Und so ging das dann
langsam weiter.
Los, ja. Genau.
Ja, lass uns das, und da gehen wir jetzt auch genau drauf ein, weil jetzt sind natürlich alle gespannt, was du da machst, weil es ist ja wirklich krass, diese Geschichte von Corona-Zeit zum Y Combinator und zu Fundraising und allem. Da gehen wir gleich eins nach dem anderen drauf. Ich glaube, lass uns vorne anfangen. Du hast gerade eben schon gesagt, es hat dich fasziniert, alternative alternatives Fleisch, ja, dir anzuschauen, weil es auch eine Relation hat zu dem, was du als Medizintechnikerin gemacht hast. Sag mir mal, warum ist es sinnvoll, Fleisch nicht mehr von Tieren zu nehmen, sondern es zu züchten?
Fleischproduktion bzw. die Tierhaltung hat einen extremen Effekt auf unseren Planeten, die Umwelt etc. Vieles ist es nicht so bewusst, aber ich glaube, die Tierhaltung hat mehr Impact auf Greenhouse Gas Emissions und die Umwelt als Fliegen zum Beispiel. Es trägt um die 15% dazu bei. Und wenn wir das ersetzen könnten mit anderen Alternativen, die nicht so einen hohen Impact auf die Umwelt haben, wäre das doch genial, oder?
Mhm. Ja, ich glaube, ich habe im Vorfeld, als ich mich damit beschäftigt habe, fand ich es ganz interessant. Auch Wassereinsatz ist, glaube ich, auch ein Grund. Ja, es kostet enorm viel Geld. Rinder zum Beispiel oder auch Schweine, Hühner natürlich in unterschiedlichen Intensitäten, aber zu füttern und dann in ein Stadium zu bringen, wo man sie dann schlachten und essen kann, ja, muss man gerecht zu sagen.
Ja.
Aber auch Animal Diversity und so weiter. Und ich habe in dem.
Eine Kuh trinkt 40 Gallons. Ich muss jetzt erstmal umrechnen, was das auf Liter ist.
Ja, 40 Gallonen.
40 Gallonen Wasser am Tag.
Wahnsinn.
Sind Mengen. Und also jetzt gerade hier in Monterrey, in Mexiko, haben wir eine extreme Dürre gehabt. Jetzt langsam fängt die Regenzeit an und es wird etwas entspannter. Aber über den ganzen Sommer, seit März, haben wir eine Trockenheit. Wasser wird rationiert etc. Also wir merken schon richtig die Effekte vom Klimawandel. Überall sieht man sie. Also das ist jetzt genau, was uns hier betrifft. Aber ich meine, in Deutschland war doch erst diese Jahrhundertflut, war glaube ich letztes Jahr, nicht dieses Jahr, aber... Und auch eine extreme Dürre und extreme Hitze über den Sommer, die in der ganzen Welt sieht man diese Effekte. Und also ich glaube, dass langsam jeder versteht, dass wir irgendwas ändern müssen und ein Teil davon könnte unser Fleischkonsum sein.
So, jetzt habe ich eine kontroverse Meinung, ja, mit der ich mich nicht mal konfrontieren will. Ich habe nämlich neulich ich habe neulich gelesen, dass es mittlerweile mehr Tiere gibt, die von Menschen gehalten werden, also Hühner, domestizierte Tiere, Hühner, Schweine, Rinder, als Tiere, die in freier Wildbahn leben. Das fand ich ein unglaublicher Fakt, ja, hätte ich nie gedacht. Und dann habe ich aber eine zweite Sache gelesen, nämlich ein philosophisches Argument, was ziemlich kontrovers ist. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Denn dieses philosophische Argument sagt, dass es diese domestizierten Tiere, Hühner, Schweine, Rinder, nur gibt, um vom Menschen gegessen zu werden. Wenn man die jetzt aber nicht mehr isst, dann gibt es die gar nicht mehr. Ja, das ist das paradoxe, der paradoxe Zirkelschluss, dass man Tiere essen muss, um Tiere zu erhalten. Verstehst du das? Das fand ich total, total verrückt. Was sagst du dazu? Das ist sicherlich nicht die Massenmeinung, ja, aber ich wollte es mal mit dir besprechen.
Okay, witzig. Also die Idee ist, dass wenn wir sie nicht essen würden, wären Kühe, Hühner und Schweine schon ausgestorben.
Na, weiß nicht, so viel, aber so weit gehen die nicht. Aber die sagen zumindest ja, die Tatsache, dass der Mensch in Massen Rinder, dann bleiben wir mal bei einem Tier, bei Rindern, Rinder isst, führt auch dazu, dass diese Spezies natürlich wahnsinnig erfolgreich ist. Es gibt viele davon, auch wenn sie wahrscheinlich häufig auch ein trauriges Leben führen. Aber wenn es weniger Menschen gäbe, die sie essen, würde es auch viel weniger dieser Tiere geben.
Ja. Ja, natürlich, aber das wäre gut. Also es wäre gut für die Tiere, weil die leben ein nicht angenehmes Leben. Beziehungsweise Kühe sind wohl die Tiere in Tierhaltung, die noch das beste Leben führen, weil man muss die einigermaßen verhätscheln, sonst sterben sie und werden nicht dick genug. Während Schweine zum Beispiel kannst du in horrenden Umständen halten und sie werden trotzdem fett. Und Hühner auch. Auf jeden Fall, sie führen nicht das Leben, das die Natur für sie vorgesehen hat und dementsprechend bin ich der Meinung, ich wäre nicht so radikal, komplett alle Tierhaltung abzuschaffen, aber die meiste und die industrialisierte Tierhaltung, ja, weil das hat nichts damit zu tun, wie sie in der Natur hätten leben sollen. Und ja, ich habe auch gelesen, dass evolutionsmäßig gesprochen ist, die Kuh eines der erfolgreichsten Tiere, weil man misst evolutionäre Erfolg wohl an der Zahl der...
Zahl der Tiere, wie weit verbreitet auch. Ja.
Aber es ist, wie du sagst, paradox, weil sie halt nicht ein gutes Leben führen, sondern
ein trauriges häufig, ja. Okay, das ist jetzt die philosophische Seite des Ganzen. Lass uns eher auf die Business-Seite gehen, wo ich mir sicher bin, da hast du einiges zu erzählen. Wie groß wird denn der Markt oder ist der Markt für alternative Fleischprodukte?
Ja, also im Moment gerade für dieses Jahr habe ich die Nummer nicht im Kopf. Nachdem wir meistens für kultiviertes Fleisch die Nummern rausziehen und kultiviertes Fleisch heute noch nicht wirklich auf dem Markt ist, gucken wir uns immer mehr so Projektionen an. Und in 8 Jahren ungefähr sollte der Markt von alternativen Proteinen im Gesamten um die $300 Milliarden.
$300 Milliarden soll der Markt groß sein. Okay, das ist gar nicht so wenig. Ich habe auch gelesen, dass in 2021, das habe ich aus dem Beyond Meat Annual Report, dass 33% aller US-Haushalte bald Alternative Meat, in deren Fall Plant-Based Meat, gekauft haben. Und das bringt mich zur Frage, denn Alternative Meat ist nicht Alternative Meat. Ich glaube, man unterscheidet in 2 Arten. Ja? Sag mal, also in was unterscheidet man da?
Ich würde sogar sagen, es gibt bis zu 3 Arten, aber gut, meistens wird unterschieden zwischen plant-based und kultiviertem Fleisch. Unter plant-based würde ich persönlich noch unterscheiden zwischen wirklich plant-based, also was wir auch schon seit Jahrzehnten benutzen, so Soja-Ersatzprodukte etc. Und die werden natürlich mehr sophisticated und in die Kategorie fallen auch Beyond und Impossible zum Beispiel, die einfach nur Proteinextrakte aus Erbsen etc. benutzen, also wirklich von der Pflanze. Und dann gibt es noch eine andere, die meistens auch in diese Plant-Based-Kategorie gezählt wird, ist die Fermentation, wo spezifische Proteine in entweder Yeast,
Hefen
oder in Bakterien gezüchtet werden.
Okay, also beim einen Plant, also das eine ist also mal ganz platt gesprochen, da werden verschiedene Proteine zusammengematscht, ja, und zusammengemixt und gepresst und wie auch immer. Das ist das, was Beyond Meat und Impossible, glaube ich, macht. Dann gibt es Fermentierung, da wird dann mit Hefe, mit Gärprozessen gearbeitet. Und dann ist die dritte, und ich glaube, das ist die dritte, ist, die du jetzt sagst, das ist das, was ihr euch anguckt, oder? Was ist die dritte?
Genau, kultiviertes Fleisch. Das ist quasi, wo wir echtes, richtiges Fleisch produzieren auf Basis von Tierzellen, also Muskelzellen oder Fettzellen vom Rind zum Beispiel. Und das im Labor wachsen lassen, bis es ein Stück Fleisch ergibt, quasi.
Also ist das wirklich so, dass man sich dann, wie man sich vorstellt, also da entsteht ein Fleisch im Labor. Da gibt es verschiedene Zellen, die bilden sich dann, vielleicht wie wir es eben beim Thema Brandwunde besprochen haben, da entsteht peu à peu ein Stück Filet, Rinderfilet, was ähnlich aussieht, was ähnlich schmeckt, was auch ein ähnliches Gefühl im Mund verursacht. Das wächst in der Petrischale.
Ja. Also im Endeffekt benutzen wir natürlich in der Industrie dann nicht mehr Petrischalen, aber vom Prinzip her ja.
Wie funktioniert das?
Also es gibt mehrere Ansätze, wie man an die Zelle kommt. Man kann entweder an ein Tier gehen, eine Biopsie nehmen, also ein Ministück Gewebe rausschneiden. Und das kann man unter Anästhesie machen, Tier merkt davon nichts, ist also viel harmloser als Schlachten zum Beispiel.
Gibt weniger was noch. Ja. Okay, also kriegst ein kleines Stück Fleisch aus der Tissue, aus der Haut oder wo auch immer her, aus dem Fleisch des Schweins oder des Rinds.
Und dann aus dieser Biopsie kann man Zellen isolieren. Das sind dann deine Anfangszellen und die kannst du dann im Labor wachsen lassen, so viel du möchtest. Und die können dann wiederum irgendwann in ein großes Stück Fleisch wachsen. Das ist eine Idee. Die andere ist, Stammzellen zu benutzen. Die kann man quasi unendlich benutzen. Da musst du nie wieder zurück ans Tier gehen. Und das ist die andere Idee.
Okay, das heißt also, und was braucht, muss man die dann füttern oder muss man den, also wie entsteht dann aus so einer kleinen Stück Fleisch, was auch immer, wie wächst dann da was? Weißt du, also wie kann das außerhalb eines Organismus, wenn wir jetzt, unsere Haare wachsen, unsere Fingernägel wachsen, das kann man ja noch irgendwie verstehen, ja, da ist irgendwie ein Organismus hinten dran, sozusagen, der dafür verantwortlich ist, aber außerhalb eines lebenden Tieres ist das doch echt mind-boggling, würde man im Englischen sagen, ja, vielleicht die Basics, wie kann sowas wachsen?
Ja, genau. Also ich meine, eine Zelle ist ein Organismus, ne? Also es ist die kleinste Einheit von Organismus in unserem Körper und die können alleine wachsen. Aber wie du vorhin kurz erwähnt hast, sie brauchen Nahrung dafür. Also man muss die in ein, wir nennen das Medium, geben. Also die wachsen in eine Flüssigkeit sozusagen und diese Flüssigkeit hat die Nährstoffe, da sind dann, ich weiß nicht, das hat Zucker, das hat gewisse Proteine, Aminosäuren, Wachstumsfaktoren und all das führt dann dazu. Und es ist ungefähr, wir versuchen mit diesem Medium den gleichen Cocktail an diesen Nährstoffen zu geben, wie sie in unserem Körper kriegen. Da wird das Ganze ja durchs Blut verteilt und dann in Gewebe ist auch wieder so, ja. Eine gewisse Konzentration von all diesen Nährstoffen, die ich gerade erwähnt habe. Und genau, wenn man die in diesem Medium hält, wachsen die. Also die haben ihr eigenes Programm, innerhalb mit DNA etc., das ihnen sagt, wann und wie viel sie wachsen sollen, je nachdem, wie viele Nährstoffe sie bekommen.
Und dann teilen die sich und multiplizieren sich und werden dann irgendwann in die größere Form ihrer selbst und sind dann irgendwann ein leckeres Rinderfilet sozusagen.
Ja, ganz grob gesagt, ja.
Okay. Wie lange dauert das?
Also ein Tier bist du, also vom Babytier bis zum schlachtreifen Tier, dauert es ja bei Kühen so um die 2 Jahre. Bei kleineren Tieren geht es schneller. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist bei Schweinen bis zu 6 Monate sind die schon reif, sozusagen. Im Labor können wir das auch innerhalb von wenigen Monaten hinbekommen, von einer kleinen Startmenge an Zellen bis zu einer großen Menge, die ähnlich ist wie bei einem Tier. Sagen wir 2-3 Monate ist möglich.
Wow, okay. So, jetzt lass uns doch mal auf euer Geschäftsmodell eingehen. Und was mich daran total interessiert, was ihr macht, ist, dass vielleicht können wir euren Ansatz mal kontrastieren mit dem von den Firmen, die man so kennt. Ja, Impossible oder Beyond Meat. Klar, die machen was anderes, die machen plant-based, ja, nicht was ihr mit dem Cultivated Meat, mit dem zellbasierten Ansatz. Aber was ich immer wieder feststelle, ist, dass diese ganzen Firmen wie Beyond Meat komplett vertikalisiert sind. Das heißt, sie machen alles. Sie machen sowohl die Forschung und Entwicklung, sie machen die Produktion, vielleicht haben sie natürlich Supplier, die da auch helfen, aber letztlich machen sie das auch. Sie machen das Marketing, sie machen Sales, ja, sie unterhalten also Verbindungen zu den Supermärkten und den Grocery-Retailern. Und das finde ich immer eine wahnsinnig große Sache, ja, dass sie das alles machen. Und du hast in einem Interview mit TechCrunch was ganz Spannendes gesagt. Du hast nämlich gesagt, keine andere Industrie existiert, in der die großen Player alle komplett vertikalisiert sind. Also diese gesamte Kette abbilden, die ich gerade beschrieben habe. Was meinst du damit?
Also ich weiß nicht, es gibt keine andere Industrie, wenn man Also im Moment, alle Food-Produzenten haben ihre Supplier. Sie machen, also es gibt die Produzenten, die entweder Packaging und Branding machen und dann das Produkt am Ende verkaufen zum Supermarkt. Und es gibt die davor, die, weiß ich nicht, im Fall von Fleisch zum Beispiel sind es die Farmer. Also die,
wie heißt Bauern, ja, Landwirte.
Die Bauern, genau, sorry. Die Bauern, die das Fleisch produzieren, dann gibt es einen Schlachter, dann geht es vom Schlachter zu den verschiedenen Packern, Processern und dann in den Supermarkt. Aber also es gibt wenige und wenn, dann sind es kleine Produzenten, die quasi auf ihrem Bauernhof auch schlachten, verpacken und das dann in wahrscheinlich an wenige sehr organic Supermärkte und sowas verkaufen. Aber die großen Produzenten sind alle, also leben von der Supply Chain. Und Cultivated Meat oder auch andere Alternative Protein, sowas wie Beyond Meat und Impossible, nachdem es die ersten sind, das ist alles eine komplett neue Industrie immer noch, gab es keine Supply Chain, auf die sie sich hätten stützen können. Mhm. Das heißt, sie mussten erstmal alles selber machen. Ich bin mir sicher, dass Beyond und Impossible, die sind im Prozess mittlerweile richtig viel zu produzieren, dass die mittlerweile immer mehr outsourcen zu ihren, also zu Suppliern. Und dann vielleicht auch Co-Packing machen mit, also der, jemand, der das Packaging macht, etc. Also es wird weniger, also die Vertikalisierung wird weniger in den Fällen.
Also es wird spezialisiert und, sich, ne? Es gibt Leute, die, ja, sich spezialisieren, genau, auf einzelne Etappen.
Exakt. Und Cultivated Meat, was noch ein bisschen neuer ist als diese Plant-Based-Produzenten wie Beyond Meat und Impossible, mussten natürlich auch erstmal anfangen, komplett vertikalisiert, weil es gab einfach keine Supplier für spezialisiertes, kultiviertes Fleisch, Medium für die Zellen zum Beispiel. Und deswegen mussten sie alles in-house entwickeln. Die ersten, die sind vielleicht seit maximal 10 Jahren in dem Geschäft und die meisten sind so unter 5 Jahre alt. Und es sind immer noch viele, die fast alles gemacht haben, aber die neueren Firmen, die können sich jetzt langsam auf Supply Chain stützen, weil es mittlerweile spezialisierte Startups gibt, die sich nur aufs Medium konzentrieren und Medium-Formulationen für kultiviertes Fleisch produzieren. Und es gibt Startups, die sich nur auf spezielle Bioreaktoren konzentrieren, die aber für kultiviertes Fleisch entwickelt wurden. Und ja, also das wächst langsam, aber es ist immer noch eine kleine Industrie mit nicht allzu vielen B2B-Suppliers und deswegen, ja, aber adjustet sich langsam.
Ja, ja, es wandelt sich, weil auch, also was du ja beschreibst, ist, dass die Industrie eine gewisse Reife erreicht und auch vielleicht eine gewisse Marktgröße und vielleicht auch sich zeigt, dass der Markt tatsächlich da ist für diese Produkte. Du hast ja eben eine hohe Marktgröße genannt. Das heißt, da findet jetzt eine Spezialisierung statt. Und genau da setzt ihr mit Micromeat an. Versuch mal mir, weil es ist recht komplex, ja, aber stell mir vor, ich wäre ein, ein Zehnjähriger. Was macht ihr mit Micromeat? Auf welchen Aspekt dieser Wertschöpfungskette spezialisiert ihr euch?
Ja, also wir spezialisieren uns auf die Technologie, mit der man kultiviertes Fleisch kultivieren kann. Also quasi Bioreaktoren, obwohl das nicht unser Hauptthema ist. Unser Hauptthema sind sogenannte Scaffolds. Es gibt kein wirklich gutes deutsches Wort dafür. Also, aber es ist dieses
so Gerüste
dreidimensionale
oder so,
die Gerüst, was ich vorhin genannt habe. Ja, aber also, wenn man in Deutschland in der Wissenschaft und mit Tissue Engineering arbeitet, sagen trotzdem alle Scaffolds. Aber man, ja, übersetzt es ist dieses Gerüst, wo die Zellen drin sitzen können und wachsen und zusammen ihre Funktion erfüllen können. Und also unser Hauptthema ist das, aber Aber dieser Scaffold kann auch viel mehr ermöglichen, als nur, dass die Zellen da drin sitzen und glücklich sind. Und ja, also wir ermöglichen einfach für unsere Kunden, dass sie sehr effizient und viel günstiger produzieren können als mit anderer Technologie. Andere Technologie kommt hauptsächlich von Biopharma. Das klingt ja schon teuer, ne?
Also mit, wo pharmazeutische Produkte erstellt werden dann?
Ja, genau. Mhm. Alles teuer. Mhm. Da kann man teuer sein. Für Fleisch, wir müssen die Kosten runterbringen, weil sonst wird es einfach niemand kaufen. Und was unsere Technologie, weil sie so effizient ist, auch ermöglicht, ist, dass wir auch Contract Manufacturing machen können für andere. Das ist auch ein komplett neues Gebiet im kultivierten Fleisch, was noch niemand sich angeguckt hat.
Ist das der Punkt? Also ich versuche, das ist, ich glaube, ich näher mich der Thematik. Ihr habt nämlich auch auf eurer Website einen Satz stehen, den ich ganz spannend finde. Das ist, ich glaube auch, ja, vielleicht auch euer Slogan. Und da steht, ich lese mal auf Englisch vor: Our systems enable anyone to sell cultivated meat and take a bite out of the future of food. Das heißt, und was ich interessant finde, ist: Our systems enable anyone to sell cultivated meat. Könnte ich oder jemand einer unserer Hörer auch vielleicht bald, vielleicht auch in ein paar Jahren, mit einer guten Idee, vielleicht einer guten Marke, Idee für eine Marke auf euch, auf dich, Ann-Sophie und Micromeat zugehen und sagen, das ist meine Vorstellung, das ist das Portfolio an Fleisch, was ich verkaufen möchte. Bitte stellt mir das her, ich bezahle euch und dann verkaufe ich es aber weiter. Ist das die Idee?
Exakt. Contract Manufacturing, White Label. Das ist exakt das, was wir auch machen wollen. Mhm. Und weil unsere Technologie so effizient ist und wir die Kosten recht drastisch senken können und die Systeme zusätzlich recht einfach zu bedienen sind, können wir all das machen. Also, weil bisher kultiviertes Fleisch, nachdem es Tissue Engineering ist, also es ist ein recht komplexes Thema, kann nicht jeder mal eben kommen und sagen, ich will das morgen produzieren. Das hat viele von diesen Cultivated Meat Companies 10 Jahre gedauert, bis sie halbwegs ordentliches Produkt zustande bekommen haben, weil es eben noch viel Forschung und Entwicklung gebraucht hat. Und was wir machen wollen, ist, wir nehmen diese Forschung und Entwicklung von den Leuten weg. Wir haben das schon gemacht. Und ja, ihr müsst nur eine super coole Idee haben für ein neues Produkt und branden.
Dann macht ihr das.
Das ist genau das, was wir nicht machen wollen. Also perfekte Synergie.
Stark. Ich stelle mir das so ein bisschen vor. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der Lebensmittelprodukte produziert. Ich glaube, es waren Eistees. Und der, wenn der einen neuen Flavor braucht, dann mischen die das nicht selber zusammen, sondern der geht dann zu einem von ganz vielen Flavor-Companies und sagt dann, ach, irgendwie, keine Ahnung, Pfirsich-Maracuja will ich produzieren. Und dann mischt er es nicht selber, sondern dann haben halt die ihren Flavor und geben das. So ein bisschen so ist es ja auch bei euch, ja, dass man sagt, ich produziere das jetzt für euch und ich mache es dann zur Realität. Das heißt aber auch, dass ihr wahnsinnig viele Produktionskapazitäten aufbauen müsst, oder? Das ist doch also ihr müsst da wirklich massive Maschinen in Monterey hinstellen, die dann ohne Ende skaliert dieses Fleisch wachsen lassen in diesen Reaktoren, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall eine Idee, die wir hoffentlich in den nächsten 3 Jahren umsetzen können, in wirklich große, riesige Kapazitäten zu investieren. Dafür brauchen wir natürlich Investitionen.
Klar, das kostet einiges, oder?
Ja.
Wo steht ihr denn heute und an was arbeitest du heute auf dem Weg dahin? Denn ihr seid ja noch in einer frühen Seed-Phase.
Ja, also wir haben die Scaffolding-Technologie unter Kontrolle, die funktioniert gut. Wir sind noch dabei zu 100% optimieren, wie wir das dann in den ganzen Prozess einbauen. Und also das ist, wo wir jetzt gelernt haben, dass es alles viel effizienter macht. Und wir können spezielle Bioreaktoren benutzen mit unseren Scaffolds, die vieles viel einfacher machen und die Kosten drastisch reduzieren. Aber wir haben noch nicht das System zusammengebaut. Also wir haben diese Sachen alle getestet, aber wir haben noch kein komplettes System gebaut, das wir morgen hier in die Fabrik stellen können. Also das zum Beispiel müssen wir noch ausbauen. Von der technischen Seite her. Und das ist komplett auf der Seite von meinem Co-Founder. Wir sind sonst noch weiter am Optimisieren, also jetzt mehr von der wissenschaftlichen Seite. Man kann immer weiter optimisieren, ne? Also wir haben Scaffolds, die funktionieren super, aber wir wollen sie immer noch besser machen. Also daran sind wir auch am Arbeiten. Und sonst sind wir gerade dabei, die ersten Klienten an Bord zu bekommen. Und das klappt im Moment sehr gut. Nachdem wir eben durch unsere einfache Technologie und dass wir für andere was produzieren können, öffnen wir Märkte, die, glaube ich, vorher nicht so wirklich an Cultivated Meat gedacht haben und sind da gerade dabei, einige Kollaborationen aufzubauen, die sehr interessant sind, auch so zum Beispiel in Richtung Tierfutter, Haustierfutter, so für Hunde und Katzen etc., was sehr spannend ist. Und ja, einfach viele Kollaborationen und ja, gerade quasi voll im Sales Process. Und dann Ende des Jahres werden wir wieder fundraising.
Okay, das heißt also, ihr seid gerade auf der Suche nach Unternehmen, die halt Interesse daran haben, massenhaft solche alternativen Fleischprodukte herzustellen. Interessant, dass das im Tierfutterbereich ganz gefragt ist. Vielleicht ist das auch ein anderer Lebensmittelschutz versus Futtermittel. Ich weiß nicht, ob das da vielleicht sogar ein Unterschied ist in der Regulatorik. Du bist aber, also produzierst du auch schon Fleisch? Seid ihr schon so weit oder ist das noch in einer Prototypphase, wo ihr noch kein Fleisch wirklich wachsen lässt?
Also wir produzieren aber immer noch recht kleine Mengen, um ehrlich zu sein, ja. Aber wir produzieren genug, um halt so erste Pilotstudien mit den Klienten zu machen, dass die ein Hands-on Experience mit unserer, entweder mit der Technologie, wenn sie die Technologie benutzen wollen, bekommen, oder hands-on von dem Final Product, dass wir ihnen kleine Mengen davon zukommen lassen, dass sie sehen, wie es ausschaut, was sie damit machen können, etc.
Du bist ja schon seit Jahren Vegetarierin, aber du produzierst jetzt Fleisch. Musst du das nicht auch probieren? Wie geht das?
Ja, also ich war sehr lange 100% strikte Vegetarierin vom... Also ich habe mit 8 Jahren beschlossen, Vegetarier zu werden, weil das war irgendwie so das Alter, wo ich verstanden habe, dass Tiere geschlachtet werden müssen, damit ich sie essen kann, und wollte ich nicht. Und bis ich 20 Jahre alt war, war ich sehr strikt. Mit 20 bin ich auf Lateinamerika-Reise gegangen, habe gemerkt, dass irgendwie würde ich sehr viel von der Kultur verpassen, wenn ich gar kein Fleisch esse, weil einfach ja, die Essenskultur dort Fleisch ist. Und dann habe ich angefangen, ein bisschen Fleisch zu essen. Ich sehe mich immer noch als mehr oder weniger plant-based. Das ist ja so ein bisschen offener Begriff, bisschen offener als vegetarisch oder vegan etc. Ich esse sehr wenig, aber ich kann das probieren. Also das ist kein Problem.
Das ist auch schwierig, weil wenn du sagen musst, ob es ähnlich schmeckt wie Fleisch, das war ja jetzt gutes Verständnis davon.
Ja, mitunter mein Co-Founder hat mich quasi überzeugt, dass ich anfangen muss, wieder das ein oder andere Fleisch zu essen, damit ich diesen Unterschied, also damit ich einen guten Vergleich habe. Deswegen, im Moment habe ich mich da wieder etwas geöffnet.
Ja, das macht doch Sinn für die Karriere. Ja. Ihr seid durch den Y Combinator gelaufen. Einer der, ja, wahrscheinlich der berühmteste Startup Accelerator der Welt, Airbnb, Coinbase, viele riesige Companies sind dadurch. Ein wirkliches Achievement, da reinzukommen. Uns hören viele Unternehmer zu. Und weil ich habe sehr, sehr viele Gründer aus dem Y Combinator hier, auch deutschsprachige. Und eine Frage, die ich häufig bekomme von den Hörern, ist, was ist der Tipp? Die fragen immer mich, obwohl ich ja auch nur mit den Leuten spreche, die da drin sind, aber warum auch immer. Ich war selber noch nicht da. Was ist dein Nummer 1 Tipp, um in den Y Combinator zu kommen?
Die Bewerbung von jemandem durchlesen zu lassen, der auch schon durchgegangen ist. Also da kann ich jetzt nicht so einen genauen Tipp geben. Was auf jeden Fall hilft, ist, wenn man, was ich nicht hatte, aber wenn man halt schon gute Zahlen hat, wie Traction und gewisse Revenues etc. Das hatten wir absolut überhaupt nicht. Ich bin trotzdem reingekommen und ich bin als Solo-Founder reingekommen, was auch nicht, also was sie oft nicht so gerne sehen im Y Combinator. Also es, man kann es nicht so generalisieren. Ich würde den Tipp geben, die Bewerbung, also was du schreibst für dieses Bewerbungsformat, von jemandem revidieren lassen, der schon durchgegangen ist. Das ist, glaube ich, das Beste.
Das hilft. Und was hat die Person, die das bei dir gemacht hat, was hat er dann gesagt? Was war, also ich versuche gerade einen Tipp rauszubekommen, sagt er dann, Mensch, fokussiere dich auf die Größe des Marktes. Oder sag irgendwie, dass jetzt der Zeitpunkt ist, dass es durchstartet. Und weißt du, also wo hat er dich dann am meisten hingecoacht?
Ich glaube, was am kritischsten war, ist die Idee und die Idee von der Firma kristallklar in kurzen Text hinzuschreiben. Also nicht so viel blablablu rundherum reden, sondern crystal clear, short description, was dein Business macht.
Okay, das ist doch mal
Da habe ich am meisten Zeit dran gebastelt.
Also der Elevator Pitch, die ein, zwei Sätze, die sagen, was ihr eigentlich macht. Weißt du noch, was das bei dir war?
Es hat sich recht geändert, was wir machen seitdem. Okay. Deswegen kann ich das gerade nicht mehr sagen. Aber ja, irgendwas in die Richtung wie Technology for scaling up cultivated meat efficiently. Und dann so ganz kurz und knapp, dass wir Biopharma-Prozesse ersetzen wollen, weil die teuer und kompliziert sind, mehrere Schritte beinhalten und unsere Technologie alles in einem Schritt machen kann und viel kosteneffizienter ist. Aber also ganz genau das Wording müsste ich jetzt
klar.
Bewerbung nochmal suchen.
Ja, aber interessant, dass das dann gezündet hat, weil in der Tat, also alle, mit denen ich habe mit vielen hier gesprochen, Mike Malko, Sarah, Marquardt von Coa, und alle sagen, Solo-Founder ist schwierig und andere sagen, Größe des Marktes ist total wichtig, was kann ich auch verstehen kann. Interessant. Sag mal jetzt, was ich ja an diesem Gespräch so interessant finde, ist, dass du etwas machst, wovon ich ausgehe, dass es die nächsten Jahre in dieser alternativen Mietbranche ein riesiger Trend sein wird, nämlich dieses Unbundling. Es gab mal jemanden, der hat gesagt, es gibt eigentlich nur zwei Formen von Geschäftsideen oder Geschäftsmodellen. Das eine ist, man entbündelt etwas. Ja, also man ist irgendwie, weiß ich nicht, man ist ein ganz großes Konglomerat und dann greifen sich einzelne Unternehmen so wie ein Piranha einen Teil der Wertschöpfungskette raus und machen das dann groß. Oder aber auch die Bündelung ist auch ein Geschäfts-, also das Bundling. Also zum Beispiel, wenn jetzt in Deutschland gibt es, das heißt Urban Sports Club, da kann man, da sind ganz viele Fitnessstudios zusammengebündelt und dann kann man dann an einem Tag, dann ist man nicht Mitglied eines Fitnessstudios, sondern man kann dann einfach, man ist Mitglied dieses aggregierten, dieses gebündelten Sportclubs und kann dann auch, weiß ich nicht, zum Jiu-Jitsu gehen oder ins Fitnessstudio oder auch einfach mal in die Sauna oder so. Und das Interessante ist, weil ihr ja voll auf dieses, ja, auf dieses Entbündeln setzt, eines vertikalisierten Prozesses. Und deshalb finde ich so spannend, mit dir auch über weitere Geschäftsideen in diesem Bereich zu sprechen. Ja, glaubst du denn, dass es neben dieser Entbündelung, die du machst, dass du dir diesen Produktionsprozess rausgreifst und sagst, das mache ich alleine, mache ich das für ganz, ganz viele, aber dafür mache ich es effizienter, ich kann größer sein, ich bin skalierter, ich kann das auch besser optimieren als die alle einzeln. Gibt es in dieser Kette vielleicht noch weitere Dinge, die du glaubst, die eigentlich entbündelt werden müssten und die Basis sein können für vielleicht das nächste Geschäftsmodell von unseren Hörern?
Ja, ich glaube, da gibt es, weil es gerade erst anfängt, dieser Markt, und er riesig werden wird, gibt es extrem viele Möglichkeiten. Also jetzt mal gesehen von den Problemen oder von Challenges, die ich hatte, also wir haben eine coole Technologie, wie wir diese Scaffolds, diese Gerüste herstellen. Ne? Aber die Materialien, die wir benutzen, da kann man wahrscheinlich noch einiges verbessern. Also wir haben ein paar gute Materialien, mit denen wir im Moment sehr gut fahren, aber ich habe das Gefühl, da kann man noch mehr verbessern. Und das ist was, was wir auch nebenbei machen, aber wo sich jemand 100% drauf konzentrieren könnte.
Das heißt, darf ich das kurz nochmal fragen? Das heißt, also ein Zulieferer zu euch, ja? Das heißt, diese ja. Membrane, diese Zuckermoleküle oder die, das ist das, wo eigentlich noch jemand sein könnte, der sich darauf spezialisiert und sagt, das ist jetzt nicht für irgendwelche anderen Use Cases, das ist jetzt speziell für den Use Case, den Ann-Sophie mit Micromeat hat. Dafür liefere ich das. Und dafür könntet ihr spezialisierte Rohstoffe brauchen. Ist das richtig?
Ja, es muss nicht nur für mich sein, aber grundsätzlich für diese Industrie Materialien herstellen, wo Zellen gerne dran adherieren und die plant-based sind, also wo keine tierischen Produkte mehr drin sind. Das ist so die Challenge in dem Fall.
Das ist interessant.
Wir haben ein paar Lösungen, aber da gibt es, glaube ich, noch bessere.
Spannend. Okay, alle Medizintechniker, die das hören, aufgehorcht. Gibt es da noch mehr?
Ja, das andere zum Beispiel, und das ist was ich von allen Biotech-Startups höre, nicht nur Cultivated Meat, sondern also ich habe auch mit Sarah darüber geredet, vor Example. Also zum Beispiel Lab Space für Startups ist extrem schwierig zu finden. Die einzigen Möglichkeiten, die man meistens hat, sind an Universitäten. Und Universitäten wollen dir immer Teil deiner IP abknöpfen mit den Verträgen und sowas. Also es wäre genial, wenn jemand sowas wie ein WeWork für Labspace machen würde.
Es gibt das ist eine coole Idee.
Ja.
WeWork für Labspace.
Was ich seit Anfang an gesagt habe, wenn Micromeat nicht funktioniert, mache ich das. Ich kenne mittlerweile eine andere Firma, die auch ein Startup, die machen sowas in die Richtung. Ich bin mal gespannt, wie das wirklich dann ausschaut, wenn sie es skalieren. Die heißen Dupla Bio. Aber ja, also ich glaube, da gibt es noch sehr viele Möglichkeiten, weil die konzentrieren sich jetzt gerade auf die Bay Area, aber es gibt überall diesen Need, also wirklich überall, was ich gehört habe. Und alle diese Inkubator-Räume sind noch immer sofort alle ausgebucht. Also es gibt Need und also auch in Deutschland bin ich mir sicher, dass es da genug
Macht ihr das auch. Nicht überflüssig, streng genommen, mit eurem Modell? Weil da brauche ich ja keinen Lab Space mehr, oder? Oder ist das zu viel gesagt?
Ja, jetzt für... Also ja, wir wollen für die Food-Industrie wollen wir das überflüssig machen. Aber es gibt ja Biotech, also auch für die Pharmazie und sowas und für medizinische Anwendungen. Ich meine es jetzt nicht nur für kultiviertes Fleisch, sondern ganz grundsätzlich Biotech, Medizintech braucht eine Labspace für Innovation.
Ja, das ist interessant. Startups. Was sind so, also jetzt bist du in Medizintechnik, jetzt macht ihr das in ein paar Jahren überflüssig mit Micromeat, aber ist das dann also in der Pharmazie oder also was glaubst du, wenn du es jetzt machen würdest, auf welchen Bereich würdest du dich auf welche Anwendergruppen würdest du dich am ehesten fokussieren?
Ich würde Laborbereiche zur Verfügung stellen, die also auf der einen Seite alles, was man für Standard-Zellkultur, weil da kann man sehr viele Anwendungen machen, abdeckt und auf der anderen Seite Standard-Fermentation vielleicht, weil das auch viel für Biotech und Alternative Proteins benutzt wird und ja, die zwei Gebiete abdecken.
Das ist interessant. Da wäre ich allein nicht drauf gekommen, ohne dieses Gespräch. Das kann ich dir sagen. Das ist ja der Witz dieses Podcasts, ne? Dass wir mit Leuten reden, die da den ganzen Tag dran arbeiten und sagen, Mensch, was gibt's denn noch links und rechts? Ich habe auch
und
ein paar...
Ein Kommentar dazu noch.
Ja.
An günstig gelegenen Orten, weil was mich auch stört persönlich, ist, dass so Laborplätze, also hier in Monterrey gibt es zum Beispiel einen Biotech-Inkubator, wo wir hätten hingehen können, aber er ist am Flughafen, am letzten Ende der Stadt. Und mich stört es, dass man, wenn man sowas machen will, immer komplett aus der Stadt raus muss. Ich finde, solche Sachen sollten auch ein bisschen mehr inklusiv in Städten drin sein, wo es cool ist.
Ja, okay.
Also es ist, ja, eben. Also ich weiß nicht, es klingt vielleicht jetzt ein bisschen verwöhnt oder sowas, aber
nee, ich finde, das ist halt
einen Unterschied.
Die Erwartungshaltung der Nutzer, ja. Es gibt in Berlin, entsteht jetzt ein, ich glaube, ein Food Lab heißt es, glaube ich, Food Space oder sowas, auch in Berlin gar nicht, nicht perfekt gelegen, aber auch nicht zu weit weg, was auch, glaube ich, solche Labore hat. Bin gespannt, das ist ja schon sehr asset-heavy, ne? Also ich glaube, da muss man am Anfang relativ viel investieren in so ein Labor, das dann auslasten. Aber sehr interessant zu verstehen, ob da wirklich, weil man sieht ja wirklich viele, Startups, die auch aus Unis entstehen, ja, die dann da vielleicht forschen. Du sagst, deine Erfahrung ist, das war einmal ausgebucht, ich konnte das nicht so richtig. Vielleicht gibt es da echt ja an Universitäten, an forschungsstarken Standorten in Europa oder wo auch immer, echt ein Need für. Ich pitch dir mal eine Idee, ja. Also die ist wirklich nicht sehr ausgegoren. Aber ich habe mich mal gefragt, viele Lebensmitteltrends, zum Beispiel Bio, die haben auch entsprechende also Lebensmitteleinzelhandelkonzepte hervorgebracht. Ja, in Deutschland ist zum Beispiel Alnatura ist mit Bio groß geworden. Und in den USA Whole Foods, ja, riesige Ketten mittlerweile von Amazon gekauft, Whole Foods, also überall. Veganer Trend ist mit Vegans, ist zum Beispiel auch ein was entstanden, ja, was da auch auf diesen Trend basiert. Also meine Idee ist jetzt weniger sophisticated, eben weil ich nicht so tief bin, aber ich habe mich gefragt, gibt es auch ein Potenzial für Alternative Meat dafür? Ja, also könnte vielleicht irgendwie in jeder großen Stadt, in jedem, weiß ich nicht, Prenzlauer Berg und in den coolen, hippen Vierteln von Mexico City und Monterey nicht auch mal eine Kette-Verbreitung finden, die sich darauf konzentriert? Denn, erlaubt mir noch den Nachsatz, ich habe manchmal das Gefühl, es gibt mittlerweile schon ziemlich viele Alternative Meat Sachen, plant-based. Niemand blickt richtig durch, ja. Was ist jetzt plant-based? Was ist irgendwie? Also ich habe das Gefühl, da gibt es noch einen höheren Bedarf für die, ja, um das mal zu guiden, ja. Also was nehme ich, was funktioniert gut auf dem Grill? Was vielleicht eher nicht so gut, ja? Was ist vielleicht was auch, weiß ich nicht, was für den Konsum für Kinder besser geeignet ist? Ich weiß nicht. Also siehst du da eine Chance?
Total. Ich meine, ich habe das schon mal irgendwo gesehen, das Konzept veganer wie heißt denn sowas auf Deutsch? So ein Butcher Shop.
Ein Schlachter oder Metzger?
Ja, Metzger, genau, Metzger. Mhm. Veganer Metzger, wo sie halt wirklich alles so in vegan, plant-based Kategorien haben, wie bei Metzger. Also Wurst und ganze Stücke Fleisch und für Grillen und für Kochen etc. Mhm. Ich glaube, also ich habe mal irgendwo Einladen oder eine Werbung dafür gesehen. Aber doch, ich glaube, das wird auf jeden Fall ein großes Ding. Wir haben auch so ein bisschen die Vision, dass unsere Technologie so einfach ist, so einfach zu bedienen ist. Also was drinnen steckt, ist natürlich nicht einfach, aber so einfach zu bedienen ist, dass Bauern und Metzger das im Endeffekt dann statt den Kühen quasi in ihre Räumlichkeiten stellen können und ihr eigenes Fleisch dann produzieren können und das dann direkt in ihrem Shop, Metzgerei zum Beispiel, verkaufen können. Und ja, aber so ein Konzept, wo man all diese Marken, wie du sagst, es ist mittlerweile so viel und Überblick ist schwierig, wo man die alle zusammenbringt, das wäre, also ich fände es cool.
Ja, ich frage mich so ein bisschen an der Idee, was kann man bieten, was über eine Supermarkterfahrung hinausgeht? Ja, also Alnatura hat es ja irgendwie geschafft, obwohl es, also ich bleibe mal bei deutschen Beispielen, Rewe und Edeka ja auch ein großes Bio-Sortiment haben, aber trotzdem scheinen die sich etabliert zu haben mit ihrer Bio-Marke. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ja, was kann man bieten? Vielleicht ist es Beratung, vielleicht ist es irgendwie einfach ganz viele Produkte zu haben, ja, also alternative Fleischprodukte, die irgendwie so noch nicht zu kaufen gibt, vielleicht.
Ja, vielleicht, dass man auch die Marken findet, die noch nicht so im All jedem Supermarkt zusammen, also zur Verfügung stehen und vielleicht, wie du sagst, mehr auf quasi die Bildung gehen, so, das hier ist plant-based, das hier ist Fermentation, das hier ist in der Zukunft cultivated und so.
Ja, Also vielleicht ist da muss mal ein schlauer Hörer oder eine schlaue Hörerin mal drauf rumdenken, ob das nicht eine smarte Idee ist. Und vielleicht ist das die Geburtsstunde von dem ersten veganen Metzger. Ich habe zumindest noch keinen gesehen. Eine andere Idee, die ich hatte, das ist auch eher eine Frage an dich. Also ich habe mir den, auch zur Vorbereitung auf dieses Gespräch, habe ich mir mal, und auch aus persönlichem Interesse, mal den Annual Report von Beyond Meat durchgelesen. Und das Interessante ist, was sie da machen, ist, die schreiben, das kann ich übrigens jedem empfehlen, der mal Trends recherchiert und mal überlegt, was sind eigentlich Geschäftsmodelle. Da findet man sehr interessante Sachen in diesen Annual Reports. Insbesondere, was Probleme sind, was Risikofaktoren sind, die diese Unternehmen plagen. Und da steht drin, logisch, das steht bei vielen drin, dass die eine sehr hohe Abhängigkeit zu ihren Rohstofflieferanten haben. Und insbesondere arbeitet Beyond Meat mit Pea-Protein. Also nochmal zur Erinnerung, das ist jetzt nicht euer Modell, ja, aber zumindest für dieses Modell, das Plant-Based-Modell, ist Erbsenprotein total wichtig. Und dann habe ich mich erinnert, ich habe vor ein paar Wochen mit Nicolas Hartmann gesprochen von Fly. Der hat eine alternative Erbsenprotein-basierte Milch auf den Markt gebracht, sehr erfolgreich in Deutschland. Und dann habe ich mir gedacht, mein Gott, wenn alle Pea-Protein wollen, heißt es doch auch, dass der Markt riesig ist. Also deshalb zwei Fragen. Erstens, glaubst du, dass da auch richtige große Player auf der Rohstoffseite entstehen, die auch diese Pea-Protein dann handeln, vielleicht auch exklusive Vertriebsbeziehungen zu, keine Ahnung, Erbsenfarmern, weiß nicht, ob es sowas gibt, ja, aber irgendwie die Hersteller von Erbsen, keine Ahnung, du merkst, ich bin in der Stadt groß geworden. Und die zweite Frage, gibt es noch weitere Rohstoffe, die du glaubst, die einfach enorm nachgefragt werden, weil dieser Trend nach alternativen Meat so zunimmt?
Ja, also das Problem mit den Erbsenproteinen oder grundsätzlich diesen Proteinisolaten von verschiedenen Gemüse habe ich gehört, weil es wenige Leute gibt, die das gut isolieren können. Also ich glaube, mit dem Trend, der nach oben geht, da gibt es sicherlich jede Menge Platz für noch weitere Player, die diese Lieferketten beliefern quasi. Mit mehr Alternative Protein Ingredients weiß ich jetzt nicht. Ich glaube zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Beyond das selber herstellt oder das von einem Supplier bekommt, aber die produzieren ein spezielles Molekül, das diesen blutigen Geschmack wie Fleisch gibt. Das heißt in unserem Körper, also wenn man wirklich Blut hat, Hämoglobin. Und ich glaube, sie produzieren das basiert auf irgendeiner Pflanze, dann heißt es irgendwie anders Globin, aber hat den gleichen Effekt und gibt dieses Eisengeschmack ab. Ich denke, dass solche Sachen sind bestimmt, weil sie sehr spezialisiert sind, schwierig zu bekommen. Und da gibt es bestimmt viele solche Sachen, die man finden kann und dann sich darauf spezialisieren und viel davon produzieren kann. Mhm. Für kultiviertes Fleisch ähnlich. Wir kultivieren die Muskeln und das Fett und sowas, aber es fehlen trotzdem noch andere Moleküle, die im Körper vorhanden sind und die wir in der reinen Muskel- und Fettkultur nicht finden. Hier gibt es sicherlich auch noch sowas wie Hämoglobin, was wir früher oder später dazu geben müssen. Außer man will wirklich ein reines Lean Meat, dann braucht man das nicht. Und sonst für zum Beispiel diese ganzen Medium Komponenten, die Flüssigkeit, die Nährstoffe für die Zellen hat, jetzt im kultivierten Fleisch, ganzen Aminosäuren, also in der Skala, wo wir das produzieren, ist das auch noch nicht ein Problem. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn die Industrie als Ganzes richtig groß wird, dass da dann auch noch ein paar Bottlenecks entstehen können in der Supply Chain.
Also vielleicht, ich hatte eben so ein Beispiel gebracht von jemandem, der Aromen produziert für die Lebensmittel, ja, die dann, wieder so ein Eistee, der dann im Regal steht, könnte ja, und das ist jetzt mal meine Idee, die ich jetzt mal bei dir so platziere oder die ich jetzt mal weiterentwickelt habe aus meinen beiden Fragen, so eine Art Molekülhandel, ja, also wo man dann einfach sagt, hey, lieber Molekülhandel 24, ich will das Nummer A und ich will die Nummer 17 und schick mir das in den und den Skalen zu. Das sagst du, das könnte ganz interessant sein.
Definitiv.
Cool, ja, das macht mir immer wahnsinnig viel Spaß, dieses Brainstorming von Geschäftsideen. Danke, dass du es mitgemacht hast, ja, und dass du ein bisschen so deine Gedanken auch mal geöffnet hast, weil ich finde es einfach spannend. Du bist in einem Bereich, der massiv wächst, der eine unheimliche Dynamik hat, wegen dieser Entbündelung, die wir ja wirklich stark besprochen haben, also im Detail besprochen haben. Deshalb bleibt mir nur, dieses Gespräch zu beenden mit der Frage, die ich all meinen Gästen stelle. Früher haben wir immer Rapid-Fire-Questions gemacht. Das kürzen wir jetzt ein bisschen, weil ich einfach zu viel über Geschäftsideen rede. Deshalb bleibt nur noch die eine Frage und die lautet, was ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
Also wenn es Richtung Business geht, lawyer up.
Lawyer up? Echt? Das habe ich noch nicht gehört. Also was heißt das, lawyer up?
Also einfach, das hat mir jemand von einem anderen Startup erzählt, da habe ich gerade angefangen drüber nachzudenken, ein Startup zu gründen. Also es hat noch ein halbes Jahr oder so gedauert, bis ich es wirklich gegründet habe. Aber ich habe so mit ein paar Leuten gesprochen, so eben genau um, ob sie mir Tipps geben können, auf was ich achten soll, etc. Und Lawyer Up hat mir im Endeffekt sehr viel geholfen, weil ich eine Zeit lang versucht habe, mit der Universität einen Lizenzvertrag zu negotieren. Und das war ein Pain. Am Ende haben wir beschlossen, nicht mit der Universität zu arbeiten. Auf jeden Fall, ich brauchte definitiv Anwälte und es war gut, dass ich mich von Anfang an mit Anwälten in Mexiko und in USA ausgestattet habe für solche Sachen. Und ja, ich denke, das ist gerade für jemanden, der noch nicht so viel Business-Erfahrung hat. Ich hatte ja komplett akademische Erfahrungen davor. War das auf jeden Fall gut, das auf meiner Seite zu haben.
Stark, das ist interessant. Ja gut, das ist ja auch ein Feld, wenn du gründest aus der Uni raus. Sicherlich, ich kann mir vorstellen, Patentfragen, Intellectual Property, das war wahrscheinlich ein Riesenthema, du nix. Kann ich verstehen, dass es da vielleicht auch zu, zu Begehrlichkeiten kommt, ja, dann sich zu beteiligen. Interessant, lawyer up, den Spruch, den merke ich mir. Ann-Sophie, vielen Dank, dass du so, dass wir so ein Gespräch führen konnten. Danke, dass du so die Tür ganz weit aufgemacht hast zu dem, was ihr da baut. Auch wenn ihr noch in der frühen Phase seid, ist es ja genau in solchen frühen Phasen, wo Innovation entsteht und wo auch man feststellen kann, wohin geht die Reise. Ja, deshalb macht mir das so viel Spaß, auch in so einer frühen Phase mit euch zu sprechen. Und ich glaube, wir haben ein paar ganz spannende Geschäftsideen auch produziert. Deshalb vielen Dank nach Monterey und wir sprechen hoffentlich bald.
Ja, danke dir nach Berlin.
Genau.
In die Sonne.
Hier ist wieder Alex. Wenn dir das Gespräch mit Ann-Sophie gefallen hat, dann findest du noch mehr Geschäftsideen auf digitaloptimisten.de. Da haben wir nämlich neulich eine Datenbank gelauncht, wo alle diese Geschäftsideen von den smartesten Gründerinnen und Gründern Deutschlands gesammelt werden. Das war's. Nächste Folge kommt nächsten Montag, wie immer. Mich erreichst du unter alexander@digitaloptimisten.de. Ich freue mich auf das nächste Mal.